Als wir unlängst unterwegs waren mit der Band, hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann vor einem Konzert. Und der war eigentlich sehr offen, sich über den Glauben zu unterhalten und war sehr interessiert an Jesus. Und ich habe ihm das Evangelium erzählt, was Jesus für uns getan hat. Und haben dann gefragt, ob er das will, ob er das annehmen will, ob er sich retten lassen will von Jesus. Und er hat gesagt, ja, das will er. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und habe ihm erklärt, okay, das heißt aber auch, dass Jesus dann Herr sein will in deinem Leben und dass er nicht am Rücksitz von deinem Lebensauto oder im Kofferraum sitzen will oder am Beifahrersitz, sondern er will ans Steuer. Er will das Sagen haben in deinem Leben. Und wenn du in die eine Richtung gehst und Jesus sagt, nee, das will ich nicht, ich möchte, dass du in die Richtung gehst, dann bist du bereit umzukehren und Jesus nachzufolgen als deinem Herrn. Bist du bereit dazu? Und da hat er gesagt, oh, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das will. Und dann habe ich ihm gesagt, du bist noch nicht bereit, eine Hingabe zu machen zu Jesus. Aber diese Einstellung, das ist typisch für viele Menschen heute. Ich meine, wer will nicht Jesus kennen? Wer will nicht in den Himmel kommen? Frag die Leute mal. Wer will das nicht? Aber Jesus als Herrn annehmen, als absoluten Souverän, als der, der das Sagen hat in meinem Leben, als Herr über mich, ohne Ausnahme ihm absolut gehorsam sein. Willst du das? Oh. Und da schrecken viele zurück. Es gibt so ein Lied, das heißt Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. So ein altes Blues-Lied. Also jeder will in den Himmel kommen, aber keiner will sterben. Es ist ein Problem. Und ich würde sogar sagen, viele Gemeinden, Kirchen sind voll von solchen Leuten. Leuten, die sagen, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen, aber sie folgen Jesus nicht nach. Sie leben weiter so, wie sie wollen. Wie immer das ausschaut, sie besaufen sich auf Partys, praktizieren Sex außerhalb der Ehe, ziehen zusammen mit einem Freund oder Freundin, wie es in der Welt so ist, ne, wie es in Deutschland halt so üblich ist, schummeln in der Schule oder bei der Steuererklärung, sind streitsüchtig und unversöhnlich. Und dann gibt es da diese christlichen Emanzen, die sagen, ich werde doch nicht meinen Mann als Leiter respektieren, meiner Familie, ich werde mich doch nicht unterordnen. Und dann gibt es die christlichen Machos, die sagen, ich werde mich doch nicht für meine Frau aufopfern. Boah, was soll denn das? Und dann gibt es Leute, die Ehebruch begehen oder sich scheiden lassen und sogar sagen, ja, Gott hat mir gesagt, dass es okay ist für mich. Und sie geben nicht für Gottes Reich, sie dienen nicht, aber sie rennen in die Gemeinde. Weißt du warum? Um unterhalten zu werden oder um gesehen zu werden und Anschein zu wahren, um bedient zu werden, wegen dem, was für sie drin ist. Sie spielen so dieses christliche Spielchen. Na, die richtigen Worte, kanonisch sagen wir, oh, preis den Herrn, Halleluja. Aber sie sind keine Christen. Was bedeutet das Wort Christ? Christ bedeutet eigentlich so viel wie kleiner Christus. Als die Leute damals, die Heiden, die ersten Christen gesehen haben, damals hießen sie noch Nachfolger oder der Weg, die Jesus nachgefolgt sind, haben sie gesagt, oh, du bist ein kleiner Christus. Aber wenn man anschaut, wie manche Christen leben, so ist Jesus nicht. So hat Jesus nicht gelebt. Bist kein kleiner Christus, bist kein Nachfolger, kein Jünger. Sondern so viele drehen sich um sich selbst und sind nicht Licht und Salz in dieser Welt. Das ist eine Negativwerbung eigentlich für Jesus. Brennan Manning hat mal gesagt, die größte Ursache für Atheismus in der Welt heute sind Christen, die Jesus mit ihren Lippen bekennen und dann durch die Kirchentür hinausgehen und ihn mit ihrem Lebensstil verleugnen. Und obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob diese Aussage wirklich stimmt, dass das die größte Ursache für Atheismus ist, ist die größte Ausrede, würde ich sagen, von Atheisten. Ich glaube, die Ursache ist vielmehr, dass sie selber auch nicht Jesus als ihren Herrn annehmen wollen, dass sie niemanden haben wollen, der über ihnen steht, der ihnen sagt, wo es lang geht, der in ihr Leben spricht. Sie wollen sich nicht ändern. Obwohl ich mir nicht sicher bin, dass diese Aussage absolut stimmt. Aber übrigens, meine Antwort ist immer, wenn jemand sagt, oh, ich bin Atheist, ich will mit Jesus nichts zu tun haben, weil ihr Christen seid alle Heuchler, sage ich immer, ja, herzlich willkommen, dann bist du genau richtig bei uns. Es passt perfekt zu dir, du passt perfekt zu uns. Das ist die Wahrheit. Aber obwohl ich mir nicht sicher bin, dass es stimmt, dass Christen oder Christen, die nicht Christus nachfolgen, Christen, größte Ursache für Atheismus ist, es stimmt, dass viele Christen ein schlechtes Zeugnis sind, ohne Zweifel. Die alten Chapelhasen können sich vielleicht noch erinnern, dass ganz am Anfang, als wir hier Gemeinde begonnen haben, zwei Mädels hier waren, die anfangs sehr begeistert waren und Feuer und Flamme und überall erzählt haben, ich bin jetzt Christ und wir gehen in die Chapel, und dann haben sich mit ihren nichtchristlichen Freunden da plötzlich eine Beziehung und waren auf den Partys unterwegs und haben völlig gegen das gelebt, was Jesus sagt. Und das war eine Negativwerbung für uns. Konsequenz waren, dass manche Eltern gesagt haben, nee, wir wollen nicht, dass unsere Kids da in die Chapel gehen. Ne? Was ist denn das für ein Verein? Hat mehr geschadet, als sein Zeugnis war. Und so ist es leider mit vielen Christen. Und ich muss mal ganz ehrlich bekennen, dass es auch in meinem christlichen Leben eine Zeit gab, wo ich so einen Kompromiss gelebt habe, wo ich Dinge getan habe, wo ich gewusst habe, das ist falsch. Und wo ich gegen Gottes Willen gelebt habe. Ich habe es nicht lange ausgehalten. Es hat mich innerlich wirklich umgebracht. Bitte, wenn du in so einer Situation bist, wenn du in Kompromissen drin bist, dann bin ich nicht einer, der stolz auf dich runterschaut und sagt, hey, ich bin besser als du. Ich weiß, es ist nur aus Gottes Gnade ist, dass ich hier stehe. Aber ich möchte uns auch warnen oder euch warnen heute Morgen, diese Bibelstunde heute ist keine Bibelstunde für geistliche Weicheier. Ist keine Bibelstunde für dich, wenn du sagst, oh, ich möchte in Ruhe gelassen werden, ich möchte in meinem Kompromiss leben. Wenn du es nicht wirklich ernst meinst mit Jesus, wenn du nicht gewillt bist, Jesus in dein Leben sprechen zu lassen, dich korrigieren zu lassen, dann hey, fühl dich frei zu gehen, weil du wirst keinen Spaß haben heute Morgen. Denn Jesus wird heute Morgen über Jüngerschaft sprechen, über die Bedingung für Jüngerschaft. Voraussetzung, wenn du ein Nachfolger Jesus sein willst, was muss da passieren? Und ich mag das an Jesus, dass er so klar ist. Es ist total krass, aber es ist klar und es ist ehrlich. Hart, aber herzlich. Ich glaube, wir Christen, wir machen einen Fehler, wenn wir evangelisieren, den Leuten so das Blaue vom Himmel versprechen. Oh, komm zu Jesus und dann wird er dein Leben segnen und dir wird's gut gehen und das ist das Schönste, was es gibt und das Tollste und das stimmt. Aber hey, es kostet auch was, Jesus nachzufolgen. Du wirst nicht den Beliebtheitspreis gewinnen in deiner Schulklasse und deinem Arbeitsplatz wahrscheinlich, wenn du Jesus ehrlich nachfolgst. Wir müssen Menschen auch diesen Herrschaftsanspruch von Jesus vor Augen halten und die Kosten, die damit verbunden sind. Jesus hat nie gesagt, dass es einfach ist, ihm nachzufolgen. Nee, wenn wir Jesus nachfolgen, dann schwimmen wir gegen den Strom dieser Welt. Gegen das, was populär ist in unserer Kultur. Jesus sagt uns, wenn du mir nachfolgen willst, dann kostet es dich dein Leben. Und Jesus nachfolgen ist keine halbherzige Sache. Jesus wird uns heute Morgen sagen, du kannst mir nicht nachfolgen, wenn du ein geteiltes Herz hast. Ich glaube, Jesus fordert uns heute Morgen wirklich heraus. Fordert uns wirklich heraus, unsere Hingabe an ihn zu prüfen. Lass uns in unseren Text gehen. Lass uns erstmal den Anlass anschauen für das, was Jesus gesagt hat. Im Vers 25 lesen wir, es ging aber eine große Volksmenge mit ihm. Das ist cool, oder? Jesus hat Wunder getan, er hat gerade geheilt. Die Leute waren begeistert, die Leute waren interessiert an Jesus, haben gefragt, ist er der Messias? Und Jesus war populär. Und da gab es viele Leute, die ihm nachgelaufen sind. Hey, das ist cool. Und jeder Rabbi damals wäre begeistert gewesen, wenn ihm das passiert wäre. Ich meine, wer will nicht populär sein? Wer will nicht viele Anhänger haben? Die meisten Pastoren heute wären begeistert, wenn das passiert. Hey, unsere Kirche ist voll, wir müssen noch eine größere bauen, weil wir haben gar keinen Platz mehr. Die Leute kommen gerne in den Gottesdienst. Und hey, das ist cool. Gemeindewachstum. Und ich meine, wir wollen, dass die Gemeinden möglichst voll sind. Und du kannst sogar Seminare besuchen über Gemeindewachstum. Wie kann ich meine Gemeinde zum Wachsen bringen? Und es gibt die sucherfreundlichen Gottesdienste, wo Pastoren dann rausgehen und Umfragen machen unter den Ungläubigen in der Gegend und fragen, was wollt ihr denn haben? Wie muss die Kirche sein, damit ihr im Gottesdienst kommt? Und dann, kein Wunder, dann sind die Gottesdienste eher Unterhaltungsprogramm. Geistlich nicht sehr tief. Du kannst so krasse Worte von Jesus den Leuten nicht an den Kopf werfen. Die wollen sich vor allem gut fühlen. Und dann gibt's die Prediger, wisst ihr, die den Leuten versprechen, hey, Gott will, dass du immer reich bist. Und dass du immer gesund bist und wenn du Christ wirst, dann wird es dir immer gut gehen. Und Gott wird dir alles das geben, was du willst und er will alle heilen und Pastoren ziehen die peinlichsten Shows ab. Bin betrunken im Geist, schmeißen irgendwie die Leute um, gibt diejenigen, die Leute irgendwo treten und schlagen im Namen Jesu, weil ihnen der Heilige Geist es gegeben hat, Unterhaltungsprogramm für die Massen, die da in die Gottesdienste kommen, tun alles, um die Leute irgendwie bei der Stange zu halten. Und interessant, wenn ich hier über Jesus lese, Jesus wird die Volksmengen hier vor den Kopf stoßen. Jesus war die Volksmenge scheinbar nicht so wichtig, er war nicht so beeindruckt von Massen. Jesus ging es mehr um Qualität als um Quantität. Und lest hier mal, lass uns die Verse 25 bis 27 und Vers 33 lesen. Lest mal, was Jesus diesen Volksmengen, diesen begeisterten Leuten, die dahinter ihm herlaufen, an den Kopf wirft. Lest mal Vers 25. Es ging eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Vers 33, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Wie denkt ihr, haben die Leute reagiert? Wie viele von den Volksmengen da, denkt ihr, haben Jesus verlassen? Wissen, dass am Ende, als er am Kreuz hing, es nur mehr eine Handvoll von Leuten war, die ihm nachgefolgt ist. Aber das ist die Voraussetzung für Jüngerschaft. Dreimal sagt Jesus in dem Text hier, wenn das und das nicht erfüllt ist, dann kann er nicht mein Jünger sein. Er sagt nicht, dann kannst du kein besonders guter Jünger sein oder kein besonders effektiver Jünger sein. Er sagt, nee, wenn du das nicht tust, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Drei Dinge. Erste, was ein Jünger tun muss, ist Jesus die Priorität geben vor alle anderen Beziehungen. Und das Zweite sagt er, du musst dein Kreuz auf dich nehmen und ihm nachfolgen. Und das Dritte ist, du musst bereit sein, alles zu verlieren für Jesus. Du kannst kein Materialist sein. Wir wollen uns das der Reihe nach anschauen. Erstmal, was ist denn ein Jünger eigentlich? Beste Übersetzung ist ein Lehrling. Das ist, was ein Jünger ist. Ein Jünger ist ein Lehrling. Ein Jünger ist jemand, der sich auf eine Beziehung mit seinem Meister einlässt, um von ihm zu lernen. Um ihn nachzuahmen als Vorbild. Ist jemand, der bereit ist, gelehrt zu werden und korrigiert zu werden, der bereit ist, sein Bestes zu geben Und sein Ziel ist, so zu werden wie sein Lehrer, so zu werden wie sein Meister. Das ist ein Jünger. Nachfolger drückt es eigentlich ganz gut aus. Einer, der Jesus nachfolgt, einer, der mit ihm leben will, jemand, der so wie Jesus werden will, so wie Jesus sein will. Willst du das heute Morgen? Und nicht, dass wir je perfekt werden in dieser Welt. Aber wenn du nicht den Wunsch in deinem Herzen hast, so zu sein wie Jesus oder so zu werden wie Jesus, wenn du nicht gewillt bist, mit allem, was du bist und allem, was du hast, es zu versuchen, dann bist du eigentlich kein Nachfolger. Dann bist du kein Jünger, dann bist du kein Christ, dann bist du kein kleiner Christus. Wenn du nicht so sein willst wie Jesus, dann bist du keiner, der Jesus verwirklicht, dann bist du einer, der sich selbst verwirklicht. Vielleicht ein kleiner Günther. Oder eine kleine Jelena, eine kleine Anna, kleiner Ralf, kleiner Teufel vielleicht, ne? Weil wenn du nicht Jesus ähnlich bist, wem bist du dann ähnlich? Jesus hat es den Pharisäern an den Kopf geworfen und gesagt haben, oh, wir sind Nachkommen Abrahams, wir sind Gottes Elite. Und er hat gesagt, was? Ich sage euch, wessen Kinder ihr seid. Ihr seid Schlangenkinder, ihr seid Teufelskinder. Weil er tut das, was euer Vater tut, was der Teufel tut, nicht das, was Gott gefällt. Krass, was Jesus sagt. Jesus ist hier ganz praktisch, ganz ehrlich. Und er sagt, weißt du was, nenn dich nicht Christ, wenn du nicht bereit bist, mir nachzufolgen. Wenn du in Rebellion gegen Jesus lebst und gegen sein Wort. Mach dir nichts vor. Schauen wir uns das Erste an. Jesus sagt in Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Was meint Jesus hier? Na, ganz offensichtlich nicht, dass wir unsere Familienangehörigen hassen sollen. Er hat uns gesagt, liebe deine Feinde. Sogar. Manchmal sind es auch Feinde. Hoffentlich nicht in eurer Familie. Jesus verwendet hier ein literarisches Stilmittel der Übertreibung. Das war sehr populär, die Juden haben das gerne gemacht, so dieses Schwarz-Weiß-Denken, an Gedanken ganz krass auszudrücken, Schwarz und Weiß. Wenn der Johannes liest, den Apostel Johannes, der hat das sehr gerne gemacht. Immer Licht und Finsternis, Hass und Liebe. Was Jesus sagt hier, meine Liebe zu Jesus soll so groß sein, dass meine Liebe zu allen anderen Menschen, die mir lieb sind, so fast so ist wie Hass. Wenn wir Matthäus 10 lesen, dann wird uns klarer, was Jesus hier sagt. Da hat Jesus gesagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Also wenn Jesus hier sagt, hassen heißt, dass ich diese Personen weniger liebe als Jesus oder umgekehrt, dass ich Jesus mehr liebe als alle anderen Menschen in dieser Welt. Jesus sagt hier, wer mich nicht über alle anderen liebt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer mich nicht mehr liebt als seine Eltern, als seinen Ehepartner, als seine Kinder, als seine Geschwister, selbst als sich selbst, der kann nicht, wieder, der kann nicht mein Jünger sein. Ist offensichtlich, ne? Denn wenn du der Familie mehr liebst als Jesus, dann wirst du ihr nachfolgen und ihrer Meinung folgen, statt Jesus und seinem Wort, wenn es wirklich drauf ankommt. Als ich den Eindruck hatte, dass Gott mich in die Mission ruft, hat meiner Familie das nicht gefallen. Meine Eltern waren nicht happy drüber. Und sie wollten nicht, dass ich gehe. Ich hatte eine Entscheidung zu treffen. Ich denke an ein Mädel, was ich in Jordanien getroffen habe, eine Ägypterin. War Muslimin, hat sich für Jesus entschieden, ihm nachzufolgen. Und ihr Leben wurde bedroht von ihrer eigenen Familie. Die wollten sie umbringen, die haben sie verfolgt. Die haben versucht herauszufinden, wo sie ist, damit sie sie kalt machen können. Sie musste fliehen. hatte eine Entscheidung zu treffen. Das ist, wovon Jesus hier spricht. Oder für die, die einen ungläubigen Partner haben. Jesus sagt, du sollst nicht lügen. Dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Wenn dein Mann, sagen wir mal, jetzt zu dir kommt und sagt, Schatz, unterschreib hier die getürkte Steuererklärung, was machst du? Du hast eine Entscheidung zu treffen. Jesus sagt, lass uns das Zusammenkommen nicht versäumen in der Gemeinde. Wenn dein Mann jetzt sagt, ich will nicht, dass du in den Gottesdienst gehst, ich will, dass du immer bei mir daheim sitzt, hast du eine Entscheidung, wem wirst du folgen? Wen wirst du mehr lieben? Ich hoffe, dass dein Mann auch sagt, hey, du hast mich nie mehr geliebt als seit dem Zeitpunkt, in dem du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Ich hoffe, dass auch das sichtbar ist. Es geht nicht um das Vernachlässigen hier von irdischen Beziehungen. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, wen liebst du mehr? Was ist dir wichtiger, Gottes Wort oder das, was die Menschen, die du lieb hast, denken? Ich denke, ihr alle habt Zeugnisse gelesen von Christenverfolgung unter den Römern oder Kommunisten oder durch muslimische Fanatiker. Das ist Realität für Christen in dieser Welt. Dass ihnen gesagt wird, hey, verleugne Jesus oder wir bringen deine Familie um. Das ist eine Entscheidung. Wen liebst du mehr? Und das Ganze gilt natürlich ganz besonders auch für die Person, die du am meisten liebst, die du heute Morgen im Spiegel betrachtet hast. Wen wirst du mehr lieben? Dich oder Jesus? Ich meine, wir haben jeden Tag viele Entscheidungen, wo wir das abwägen müssen. Was willst du? Hey, du hast einen Vorteil, wenn du jetzt lügen würdest, hättest du was davon? Jesus sagt, ich will nicht, dass du lügst. Ist eine Entscheidung. Du bist müde, du würdest heute gerne blau machen. Und Jesus sagt, ich möchte, dass du ein ehrlicher Arbeiter bist, dass du mich anbetest mit deiner Arbeit. Was wirst du tun? Bist verliebt in einen jungen Mann, der kein Christ ist. Und Jesus sagt, ich möchte nicht, dass ihr euch bindet in so eine Beziehung. Licht gemeinsam mit Finsternis. Du hast Lust auf Sex mit jemandem, mit dem du nicht verheiratet bist. Du kriegst ein Urlaubsgeld, du möchtest es gern für dich ausgeben und Jesus spricht zu deinem Herzen, ich möchte, dass du das dem Missionar da gibst. Du möchtest dir gerne einen neuen iPod kaufen. Jesus sagt, nee, ich möchte, dass du das teilst mit jemand anderem. Du bist verbittert, du bist verletzt. Jesus sagt, vergib. Du bist stolz und selbstgerecht. Und Jesus sagt, geh hin zu der Person und bitte um Vergebung. Du hast keinen Bock drauf, du fühlst dich nicht danach zu evangelisieren und der Heilige Geist spricht zu deinem Herzen, ich möchte, dass du der Person da von Jesus erzählst. Wem wirst du nachgeben? Wem wirst du mehr lieben? Dich selbst oder Jesus? Wenn wir nicht Jesus mehr lieben, dann werden wir ganz praktisch nicht seine Jünger sein. Vielleicht theoretisch, vielleicht mit dem Mund, aber nicht wirklich praktisch. Dann werden wir ihn bekennen mit den Lippen, aber verleugnen mit unserem Leben. Es mag nicht so krass kommen in deinem Leben und in meinem Leben, aber eigentlich, was Jesus hier sagt, du musst bereit sein, in deinem Herzen ein Märtyrer zu sein für Jesus. Wenn es drauf ankommt, bereit für ihn zu sterben, weil du ihn mehr liebst als dein eigenes Leben. Das Wort Märtyrer bedeutet eigentlich so viel wie Zeuge, wenn wir es übersetzen. Und das stimmt, oder? Wenn Jesus nicht deine höchste Priorität hat, wenn er nicht das Wichtigste ist in deinem Leben, wenn du ihn nicht mehr liebst als irgendjemanden sollst, sonst in dieser Welt inklusive dir selbst, dann wirst du kein Zeugnis sein. Weil du hast diese Entscheidungen jeden Tag deines Lebens. Und du kannst nicht gleichzeitig Jesus nachfolgen und dein eigenes Ding drehen, wenn sich das widerspricht. Das geht nicht. Und Jesus sagt, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Dann kann ich nicht mein Reich bauen mit dir. Du kannst nicht mein Jünger sein. Du kannst nicht gleichzeitig Jesus nachfolgen und nicht nachfolgen. Das geht nicht, oder? Und du sagst, oh Mann, ich möchte mal diesen perversen Film reinziehen. Und Jesus sagt, nein, du kannst ihn nicht gleichzeitig nicht anschauen und anschauen. Das geht nicht. Du musst eine Entscheidung treffen. Du kannst nicht gleichzeitig ungehorsam sein und gehorsam. Und Jesus sagt es, ich will der höchste Wert sein in deinem Leben. Er ist ein eifersüchtiger Gott, er will uns nicht teilen mit irgendjemandem. Das sind krasse Anforderungen, oder? Und es ist völlig abgefahren und verrückt und absurd, was Jesus hier verlangt, wenn das irgendein anderer Mensch von dir verlangt. Nur Jesus kann es verlangen, nur Gott kann es verlangen. Und dann ist es vernünftig, Römer 12, ist unser vernünftiger Gottesdienst. Zweitens, Vers 27. Ihr sagt, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Was heißt es, sein Kreuz zu tragen? Was ist das Kreuz? Ist nicht ein Mann, ist nicht eine Frau, ist kein schwieriger Mensch in deinem Leben oder dein Job oder dein Rheuma oder Arthritis. Das ist nicht das Kreuz, das ist das Leben. Auf und Abs mit Schwierigkeiten des Lebens in einer gefallenen Welt. Nee, was ist das Kreuz? Das Kreuz ist ein Hinrichtungswerkzeug. Ein Kreuz hatte damals einen Zweck und das ist das Leben eines Menschen zu beenden. Und ihr wisst, die Römer, ihr wisst es aus dem Evangelium, die Römer haben zur Abschreckung einem zum Tode Verurteilten sein eigenes Kreuz tragen lassen, zumindest den Querbalken, durch die Stadt tragen lassen. Wenn wir es auf heute umlegen, du hast deine eigene Giftspritze getragen oder deinen eigenen Galgen getragen zur Hinrichtungsstätte. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Dead Man Walking. Ja, so dieser Ruf, wenn ein Todeskandidat in die Todeszelle geführt wird, da ist ein Toter, der da den Gang runterläuft. Ein lebendiger Toter. Das ist, was es bedeutet, sein Kreuz zu tragen, sein Kreuz aufzunehmen. Es bedeutet, sich selbst hinzurichten. Oder Jesus sagt an einer anderen Stelle, sich selbst verleugnen. Sich selbst hinten anstellen. Um Jesu Willen zu tun. Und um anderen zu dienen, statt mir selbst. Also ich nehme mein Kreuz auf, jedes Mal, wenn ich wie Jesus sage, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist das Kreuz. Ich nehme das Kreuz auf jedes Mal, wenn ich einen anderen höher achte als mich selbst. Wenn ich meine Wünsche, meine Pläne, meine Selbstsucht, meinen Willen aufgebe, um Gott zu gehorchen und ihn zu lieben und meinen Nächsten. Es gibt viele Entscheidungen täglich. Mein Wille oder Gottes Wille. Und bitte seht auch, dass das Kreuz, das sich selbst verleugnen, nicht ein Selbstzweck ist. Das Negative. Sondern es befreit uns, um das Positive zu tun. Und das ist Jesus nachfolgen. Nimm dein Kreuz auf und folge mir nach. Und das ist das Beste und das Heilste, was es gibt. Jesus nachzufolgen in diesem Leben. Drittes, Vers 33. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das ist jetzt weiter als das, was Jesus vorher gesagt hat. Im Vers 26 hat er über Beziehungen gesprochen. Jetzt sagt Jesus, wer nicht allem entsagt. Jesus will dir nicht nur wichtiger sein als du selbst und als die liebsten Menschen in deinem Leben, er will auch wichtiger sein als all dein Zeug. Und ich denke an den reichen Jüngling, der zu Jesus gekommen ist, gesagt hat, ich will dir nachfolgen. Und Jesus sah, dass ihm sein materielles Zeug zu wichtig war, dass es eigentlich zu hohe Priorität hatte in seinem Leben. Und Jesus hat zu diesem einen Mann gesagt, verkauf alles, was du hast und dann folg mir nach. Und er war betrübt und ging betrübt weg, weil er sich nicht sicher war, ob er diesen Preis bezahlen will, ob ihm Jesus wirklich so wichtig ist. Wichtiger als seine Villa und sein gutes Business und sein Wohlstand, sein Lebensstandard. Jesus hat auch gesagt, du kannst nicht Gott lieben und den Mammon. Es geht nicht beides. Du kannst kein Materialist sein und ein Jünger Jesus. Und manchmal kommt es wirklich drauf an. Hey, du kannst all dein Geld für dich selbst behalten oder du kannst den Zehnten geben. Teil Gott geben, so wie er sagt in seinem Wort. Du kannst in deinem Job entweder Jesus treu bleiben in manchen Situationen oder du riskierst deinen guten Job, der dir so viel Kohle bringt, zu verlieren. Ich habe einen Freund, der war in der Baubranche tätig. Chef hat von ihm verlangt, dass er besticht. Er hat gesagt, nee, mache ich nicht, ich bin Christ, ich bin Nachfolger von Jesus. Kann passieren, dass du deinen Job verlierst deswegen. Okay, was ist dir wichtiger? Dein Zeug, dein Job, deine Sicherheit oder Jesus? Jesus will den höchsten Wert haben in deinem Leben. Er will die absolute Priorität haben. Er will das absolute Sagen haben, was er hier sagt. Und wenn du nicht bereit bist, alles zu verlieren, alles aufzugeben, um ihm nachzufolgen, um ihm gehorsam zu sein, um ihn zu lieben, sagt Jesus, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Dann wirst du nicht sein Jünger sein, ganz praktisch. Es geht nicht beides. Es ist unmöglich. Ist es deine Einstellung? Ist es meine Einstellung? Jesus verlangt keine Perfektion. Aber was Jesus will, er will unser ganzes Herz. Er will volle Hingabe. Er kann nicht mit Halbherzigen sein Reich bauen. Wie gesagt, Jesus nachfolgen, das kostet. Sein Reich bauen ist harte Arbeit. Bedeutet Selbstverleugnung, muss mich selbst zurückstecken. Vielleicht mein Hobby aufgeben, um den Dienst zu machen, den Jesus mir aufs Herz legt. Es kostet. Manchmal bedeutet es Verfolgung und Ablehnung. Manchmal bedeutet es vielleicht sogar, einen Job zu verlieren, weil du nicht bereit bist, ein linkes Ding zu drehen. Weil dir wichtiger ist, was Jesus über dich denkt, als was deine Arbeitskollegen oder sonst wer denkt. Es ist kein Zuckerschlecken, Jesus nachzufolgen. Warum kann Jesus keine halbherzigen Lehrlinge rekrutieren? Er gibt uns zwei Gleichnisse. Hier in den Versen 28 bis 32. Das erste ist ein Gleichnis, ein Bild von einem Baumeister. Vers 28, denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Na, ein weiser Baumeister wird vor Baubeginn kalkulieren. Habe ich das richtige Material? Habe ich alles, was nötig ist? Denn sonst macht er sich lächerlich, wenn er es nicht fertigstellen kann. Oder Rainer? Das macht man so. Alles andere ist leichtsinnig. Und Jesus will jetzt nicht einen Turm bauen, sondern er will seine Gemeinde bauen. Er will das Reich Gottes bauen. Und er sagt uns, ihr seid lebendige Steine, die er gebrauchen will. Jesus braucht das richtige Material. Und er beschlägt die Kosten. Er wird keine Lehrlinge akzeptieren, die nicht mit ganzem Herzen dabei sind. Die diese Herrschaftsfrage in ihrem Leben nicht geklärt haben. Wieder sowas zu bauen, ein Bauprojekt, ist eine schwere Arbeit. Das erfordert Hingabe. Da kannst du keine halbherzigen Lehrlinge gebrauchen. Ne, Markus, Rainer, alle, die eine Firma haben. Es gibt nichts Schlimmeres als einen halbherzigen Lehrling, der nicht wirklich dabei ist, oder? Es ist besser kein Lehrling als einer, der irgendwie so ein Schlendrian ist und eigentlich überhaupt keinen Bock hat und der anderen nur aufhält, nur im Weg ist eigentlich. Mehr schadet als nützt. Aber Leute, ist es das nicht wert, Jesus nachzufolgen? Hey, wir sind eingeladen, an Gottes Reich zu bauen. Ist das keine große Sache? Ist das nicht wunderbar? Das ist das großartigste Unternehmen, was je in Anspruch genommen wurde. Und wir dürfen Teil davon sein. Ich finde, das ist so ein Vorrecht. Das ist so eine Freude, das ist so ein Sinn. Ist es wert, alles dafür zu geben und unser Bestes zu geben, mit ganzem Herzen dabei zu sein? Jesu Anforderung ist hoch, weil es um ein großes Werk geht. Gottes Sache. Zweite Bild, Vers 31. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht zuvor hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, wenn er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Er gibt sich. Jesus ist nicht nur ein Baumeister, er ist auch ein König. Und Leute, ob uns das gefällt oder nicht, wir sind alle in einem geistigen Kampf. Es ist kein Spiel, was wir hier machen. Es ist ein geistlicher Kampf. Es geht um die Seelen von Menschen. Es geht um das ewige Schicksal von Menschen. Und Leute, wer ist in der Überzahl? Die Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, oder sind es die Menschen, die Jesus nicht nachfolgen wollen in dieser Welt? Wer ist die Mehrheit in unserem Land? Leute, wir sind zahlenmäßig krass unterlegen als Christen. Es zieht sich durch alles durch. Auf dem Arbeitsplatz, in den Medien. Es gibt viel mehr Journalisten, die Jesus lieber schlecht machen wollen und vom Christentum nichts wissen wollen, als welche, die Jesus wirklich lieb haben. Es zieht sich durch alle Lebensbereiche durch. Und was für Soldaten braucht ein König, der gegen die Überzahl von Gegnern einen Krieg gewinnen will? Was für Leute braucht er? Es ist möglich, in der Geschichte sieht man das immer wieder, dass kleine Armeen viel größere geschlagen haben, aber was für Soldaten braucht so ein Heerführer? Halbherzige oder welche, die ganz krass alles geben? Ihr Bestes, ihr Letztes. Das ist die, die Jesus braucht. Die, die alles geben, die ihr Bestes geben. Hier ein Soldat im Krieg, der es irgendwie locker nimmt und der abgelenkt ist, auf den sich anderen nicht verlassen kann, das ist ein Sicherheitsrisiko. Einer, der einschläft auf der Wache oder irgendwo besoffen im Schützengraben liegt oder an der Strippe mit seiner Frau daheim hängt, während alle anderen kämpfen. Es ist ein Sicherheitsrisiko für die Kameraden und ist eigentlich unbrauchbar für den Kommandanten. Das Bild, was Jesus gebraucht. Wir sind im geistigen Kampf, wir sind zahlenmäßig in der Unterzahl. Ich brauche volle Hingabe, sagt Jesus. Ein Soldat braucht volle Hingabe an sein Land, an seinen König, an seinen Oberbefehlshaber. Der kann kein geteiltes Herz haben, der kann nicht irgendwie geteilte Loyalitäten haben in seinem Leben. Der darf nicht desertieren oder meutern oder rebellieren. Deswegen sagt Jesus hier, wenn du nicht bereit bist, ich zwinge niemanden in meine Armee, wenn du nicht bereit bist, mit vollem Herzen dabei zu sein, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Jesus sucht nach solchen Soldaten in seiner Armee, die voll dabei sind, mit allem, was sie haben. Im 1. Timotheus Kapitel 6 heißt es, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, hat hier alle möglichen gottlosen Dinge aufgezählt. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Auf gut Deutsch, lebe dieses Leben aus, das Jesus dir gegeben hat. Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Und er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Und im 2. Timotheus schreibt Paulus an Timotheus, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesus. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Also sei kein Weichei, sei ein guter Soldat für Jesus Christus. Wie, das ist eine Ehre, auf seiner Seite zu kämpfen. Ist eine gute Sache, das Reich Gottes. Und wir wissen, dass wir gewinnen werden. Ist auch cool. Aber gib alles. Lass uns so viele Menschen wie nur irgendwie möglich mit uns in den Himmel nehmen. Lass uns gute Zeugen sein für Jesus in dieser Welt und die Welt zum Guten verändern für ihn. Das ist unsere Aufgabe. Dazu sind wir berufen, dass wir Licht und Salz sind in dieser Welt. Dass wir Menschen durstig machen, auch Jesus zu kennen und ihm nachzufolgen, wenn sie unser Leben beobachten. Vers 34 sagt Jesus, das Salz ist gut. Wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, na höre. Hast du Ohren? Schön, hörst du. Ist das Wichtige. Ist eine Zusammenfassung. Jesus bringt es hier eigentlich auf den Punkt. Sagt, wenn du nicht gewillt bist, all diese Dinge, worüber wir gesprochen haben, in Kauf zu nehmen, nicht gewillt bist zur vollen Hingabe, dann bist du untauglich. Bestehst du die Musterung nicht, um ein Jünger Jesu zu werden. Wenn wir nicht über uns selbst hinwegkommen und mit ganzem Herzen bei Jesus sind, wenn wir nicht gewillt sind, Jesus zur Nummer 1 zu machen, absolut, uns selbst zu verleugnen, Jesus mit ganzem Herzen zu gehorchen, dann machen wir uns selbst unbrauchbar. Dann stellen wir uns selber ins Out, hier an die Seitenlinie. Ich habe es gehasst, als ich Fußball gespielt habe, ich habe es gehasst, an der Seitenlinie zu stehen, auf der Ersatzbank zu sitzen, das Spiel nur von außen zu beobachten. Ich wollte immer aktiv beteiligt sein an dem Spiel, besonders wenn es ein entscheidendes Spiel war. Und wisst ihr was, ich will nicht an der Seitenlinie stehen von Gottes Reich. Zuschauen, wie Gott andere gebraucht, aber selbst irgendwo in einem Regal stehen, weil ich unbrauchbar geworden bin, weil ich mich unbrauchbar gemacht habe durch meine Einstellung. Ich möchte nicht eines Tages zurückschauen auf mein Leben und sagen müssen, hey, ich habe mein Leben wirklich verschwendet. Wegen irgendwelchen Nichtigkeiten. Nee, ich will beteiligt sein an diesem großen Werk. Ich will gebraucht werden von Gott. Ich will ein Leben leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Du nicht auch. Warum sagt Jesus diese Dinge? Weil er uns lieb hat. Weil er das Beste für uns will. Und hey, Jesus verlangt nie was von uns, was er nicht selbst vorgelebt hat. Er hat gesagt, ich tue alle Zeit das, was dem Vater gefällt. Und er war derjenige, der im Garten unter höchstem geistigen Stress, also Blut geschwitzt hat. Er war derjenige, der sich durchgeringen hat und gesagt hat, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er hat sich durchgerungen, dich und mich zu erlösen. Es hat ihm viel gekostet. Alles gekostet. Und warum wollen wir Jesu Lehrlinge sein und ihm nachfolgen? Aus dem Grund, weil Jesus dich so sehr geliebt hat, dass er alles für dich gegeben hat. Und das werden wir gleich feiern in Abendmahl und uns das bildlich vor Augen halten. 1. Korinther 6 heißt es, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Ihr gehört nicht euch selbst. Da wurde ein Preis bezahlt für euch, ein hoher Preis, der höchste Preis, der je bezahlt wurde für irgendwas in der ganzen Geschichte. Jesus hat sein kostbares Leben für dich gegeben, um dich zu erkaufen. Deswegen heißt es in Römer 12, ist es unser vernünftiger Gottesdienst, dass wir seine lebendigen Opfer sind. Wem sonst soll man nachfolgen? Wofür sonst soll man leben? Was sonst wäre es wert? Und kennt ihr einen besseren Herrn als Jesus? Ich kenne keinen. Wenn du einen besseren kennenlernst, dann stell ihn mir vor. Aber bis dahin folge ich nicht Jesus nach. Ich kenne keinen besseren. Also wir wollen verfügbar sein für ihn. Brauchbar sein für ihn. Wir wollen lebendige Opfer sein. Und das ist natürlich unser Problem. Wir sind lebendige Opfer. Wir haben die Tendenz runterzukrabbeln von dem Altar. Deswegen sagt Jesus in einer anderen Stelle, in der Parallelstelle eigentlich, nimm dein Kreuz auf dich täglich. Das ist eine tägliche Entscheidung. Gott nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich gebe mich dir hin jeden Tag. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir diese Grundsatzentscheidung für unser Leben, wofür wollen wir leben, wie wollen wir leben, wer ist der Herr in unserem Leben, dass wir diese Herrschaftsfrage in unserem Leben ein für alle Mal klären. Ein für alle Mal. Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du weißt, dass du Gott ungehorsam bist? Wo du weißt, du lebst da bewusst in einem Kompromiss, du bist bewusst rebellisch? Gibt es da irgendwas in deinem Leben, wo dein Leben geteilt ist, dein Herz geteilt ist? Möchte ich dich einladen, umzukehren davon, dich ihm neu ganz hinzugeben. Was immer das ist, was dein Herz teilt, auf den Altar zu legen. Ob das eine Beziehung ist oder ein Auto ist oder ein Haus oder dein Ansehen, was andere über dich denken, leg's auf den Altar. Sag Jesus, hier ist es. Ich möchte mit ganzem Herzen für dich leben. Ich will ab heute dein Jünger sein. Und du kannst so wie im Buch Philemon der Onesimus, dessen Name unnützlich bedeutet, und er war unnützlich, du kannst wieder nützlich werden. Du kannst wieder in der Kampfmannschaft spielen. Ich mag das. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und wenn wir weiterlesen hier im Kapitel 15, dann lernen wir, dass Gott ein Gott ist, der den Verlorenen nachgeht. Der dem verlorenen Sohn nachgeht, der mit offenen Armen auf ihn wartet, dass er zurückkommt. Hast du noch nie das festgemacht in deinem Leben? Du sagst, hast Jesus, ich möchte, dass du mich rettest und ich mache dich zum Herrn in meinem Leben. Dann ist auch da heute Gelegenheit. Mach es fest. Es ist zu wichtig. Es ist kein Spiel hier. Letzter Punkt. Ich denke, ganz wichtig, dass wir sehen, dass wir nicht aus eigener Kraft Jesus nachfolgen können. Und das ist nicht, was Jesus verlangt hier. Er will nur unser Herz, er will nur unsere Hingabe. Das Kreuz tragen bedeutet eigentlich auch, dass wir unsere Selbstgerechtigkeit hinrichten. Unsere Selbstgenügsamkeit. Wie Paulus dem Timotheus gesagt hat, sei stark in der Gnade Gottes. Vertrauen nicht auf eigene Kraft, wir vertrauen auf Gottes Kraft. Unser Part ist, dass wir so wie die Maria uns Jesus hingeben und sagen, Jesus, mir geschehe nach deinem Wort. Ich bin dir hingegeben. Aber der Rest ist Gnade. Das ist göttliches Wirken durch uns. Wir sind nur Werkzeuge. Gott ist der Macher. Aber was er von uns braucht, ist, dass wir uns in seine Hände legen. Dass wir uns mit ganzem Herzen ihm zur Verfügung stellen und ihn zum Herrn machen. Wirklich absolut. Es ist unser Herz. Wollen wir das tun? Ich möchte uns auffordern, dass wir radikal Jesus nachfolgen. Dass wir radikale Christen sind, mit ganzem Herzen. Ich möchte uns einladen zu radikalem Christentum. Denn das ist normales Christentum. Leute, das, was wir heute im christlichen Mainstream beobachten, das ist nicht normal. Lest die Apostelgeschichte, das ist normal. Was da abgegangen ist, wie die Leute hingegeben waren, das ist normal. Und vielleicht noch ein ganz letztes. In letzter Zeit, letzten Jahren wurden Christen, radikale Christen, radikales Christsein in den Medien in ganz schlechtes Licht gerückt. radikale Christen im selben Atemzug mit radikalen Moslems genannt. Fundamentalistischen Christen verglichen mit den Taliban. Und Leute, es ist völlig unzulässig. Das ist ein völlig ungebildeter und eigentlich gemeiner, manipulierender Vergleich. Das ist ein intoleranter Versuch von liberalen Journalisten, Christen mundtot zu machen und schlecht zu machen. Radikal sein, Radix ist die Wurzel. Verwurzelt zu sein in einem guten Boden ist nichts Schlechtes. Ein Fundament zu haben ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, solange es ein gutes Fundament ist. Unser Fundament ist Jesus Christus. Und radikales, fundamentalistisches Christentum, wisst ihr, was das bedeutet? Radikal Christsein bedeutet, radikal zu lieben, radikal zu dienen, radikal andere höher zu achten als sich selbst, radikal Gutes zu tun, besonders Schwachen. Und das ist nichts Schlechtes, oder? Kann man nicht vergleichen mit radikalem Islam. Radikaler Islam bedeutet Dschihad, heiliger Krieg. Radikales Christentum bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und Jesus hat nie jemanden getötet, Jesus hat nie jemanden verletzt, er hat nie was Böses getan, nie was Schlechtes getan. Im Gegenteil, er hat immer geliebt, er hat geheilt, er hat Gutes getan, das ist unser Herr. Wenn muslimische Terroristen Ungläubige umbringen, dann folgen sie dem nach, was Mohammed gelehrt und vorgelebt hat. Ihr könnt seine Biografie lesen, als er in Medina gelebt hat, hat er Karawanen überfallen. Und natürlich hat sein Glauben die ganze Zeit mit dem Schwert verbreitet, mit Gewalt. Die Türkei und viele muslimische Länder heute waren ursprünglich christliche Länder, da waren viele Christen. Und die haben sich nicht freiwillig bekehrt, die wurden mit dem Schwert gezwungen unter Gewaltandrohung. Die haben sich eigentlich nicht persönlich bekehrt, die wurden unterworfen. Das ist, was Islam bedeutet eigentlich, Unterwerfung. Im Gegensatz dazu, wenn Menschen in der Geschichte, die sich Christen genannt haben, Böses getan haben, und das gab's. Denkt an die spanischen Eroberer in Südamerika, denkt an die Kreuzfahrer, das gab's. Aber wenn Menschen so gehandelt haben, haben sie gegen das gehandelt, was Jesus gelehrt hat und gegen das, was Jesus vorgelebt hat. Das war unchristliches Verhalten. Das waren keine Christen, keine kleinen Christusse. Im Gegenteil. Ihr lest nirgendwo in der Bibel, dass Jesus oder die Apostel oder irgendein Jünger das Evangelium mit Gewalt verbreitet hat. Ganz im Gegenteil. Paulus hat versucht, Menschen zu überzeugen aus den Schriften. Und Freiwilligkeit ist ganz wesentlich für biblische christliche Mission. Unsere Waffen sind nicht Schwerter oder Gewehre, nicht irdisch, sondern ist die Liebe Jesu und die Wahrheit von Gottes Wort und Gebet und dass wir unseren Nächsten Gutes tun. Ich sage all das, um Folgendes zu sagen: Lasst euch nicht zurückhalten von irgendwelchen dummen Zeitungsartikeln. Lasst euch nicht einschüchtern, radikal für Jesus zu leben. Denn alles andere ist keine Jüngerschaft. Jesus verlangt unser ganzes Herz. Er verlangt volle Hingabe. Bist du bereit dazu? Hast du dich voll hingegeben? Wenn nicht, lasst uns wirklich ehrlich sein vor Gott. Gibt jetzt Gelegenheit dazu. Wir wollen Abendmahl feiern, wo wir uns das bildlich vor Augen halten, was Jesus für uns gegeben hat. Wie er sich uns voll hingegeben hat. Sein Leben für uns gegeben hat. Und ich möchte dich ermutigen und einladen, wenn es irgendwas gibt in deinem Herzen, wo es geteilt ist, leg es auf den Altar. Leg es Jesus hin, während du betrachtest, was er für dich getan hat. Sag: Jesus, ab heute will ich neu anfangen. Ab heute will ich dir voll nachfolgen. Ab heute will ich dir mit ganzem Herzen gehorsam sein. Ich kann dir keine Perfektion versprechen, dass ich es immer perfekt hinkriege, aber Jesus, heute Morgen will ich dir mein ganzes Herz geben, mich entscheiden, mit ganzem Willen dein Jünger zu sein. Das ist die Anforderung. Wer das nicht tut, der kann nicht mein Jünger sein, sagt Jesus. Wollen wir das tun? Ich bete noch mit uns. Vater, du hast wieder mal ganz klar zu uns gesprochen und ich mag es an dir, dass du nicht um heißen Brei herum redest. Und ich bete jetzt um persönliche Offenbarung. Wir können dir eh nichts vormachen, aber ich bitte dich, Herr, dass du überführst, wo unser Herz geteilt ist. Oder wo wir andere Menschen oder andere Dinge mehr lieben als dich, wo wir uns selbst mehr lieben. Und ich bitte dich, schenk uns die Gnade, Herr, uns zu entscheiden, es auf dem Altar zu legen und volle Sache zu machen mit dir. Dass wir wirkliche Christen sein können in dieser Welt und dich repräsentieren können. Und dass andere Menschen durstig werden nach dir, wenn sie sehen, wie wir leben. Ich bete jetzt um deinen Heiligen Geist, dass du hier durch die Reihen gehst und es jedem ganz persönlich machst. Schenk uns das Wollen und das Vollbringen, Herr, darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen.